Amen. Das ist ganz schön laut, da. Ist nicht zu laut? Okay. Amen. Herr, wir brauchen dich und wir brauchen dein Wort. Dass du diese heilige Priesterschaft bekommst und dein Herzenswunsch erfüllt wird. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Haben wir nicht alle einen Vater, sagt Maleachi 2, Vers 10. Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen dem Bund unserer Väter? O Herr, ja, Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. O Herr, rette uns. Amen. Ja, den Bund unserer Väter. Wir haben den Tagen schon öfters gehört, den Bund, den Gott mit uns gemacht hat, ist eine heilige Priesterschaft zu bekommen. Eine heilige Nation. Das ist der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und dieser Bund ist nicht nur ein Mensch und Gott, sondern ein ganzes Volk. Gott hat ein ganzes Volk geschaffen. Im Alten Testament das Volk Israel, im Neuen Bund die neue Schöpfung. Das himmlische Jerusalem. Und dieses ganze Volk möchte er heilig machen. Und Gott wollte Israel heilig machen, aber wie hat es geendet? In Unheiligkeit, in extremer Unheiligkeit. Das Wort sagt sogar, schlimmer als die Nationen sind sie geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Das Volk war berufen zur Heiligkeit und endete schlimmer als die Nationen um sie herum. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn wir die Geschichte anschauen, war es nicht nur so, dass das Volk auf einmal, das ganze Volk auf einmal in die Unheiligkeit verfallen ist. Sondern hier sagt Maleachi 2, Vers 10, einer gegen den anderen. Einer gegen den anderen. Das Volk hat sich also gegenseitig beeinflusst zur Unheiligkeit. Und das ist wirklich eine Katastrophe, ja. Und wenn wir Esra lesen, Esra 9 und 10, dann sehen wir, wie unter dem Volk die ganze Situation dahin kam, dass das Volk in so viel Unheiligkeit geraten ist. Und zwar hat es angefangen damit, ich lese mal Esra 9, Vers 2 oder Vers 1, dass man den Zusammenhang versteht. Also Esra hatte einiges neu eingerichtet, was dem Herrn gefallen hat. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern und so weiter. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich genommen und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Die waren die Ersten. Sie waren diejenigen, die mit der Unheiligkeit angefangen haben. Und dann, als das Volk gesehen hat, ja, wenn der Oberste so leben kann, ja, warum kann dann ich nicht auch so leben? Ja, wenn der Tobi das machen kann, dann kann ich das doch auch machen. Es gibt immer einen Einfluss aufeinander. Und das ist nicht zu unterschätzen. Maleachi sagt, einer gegen den anderen war treulos. Wenn ich dem Herrn treulos bin und nicht mehr der Heiligkeit nachjage, dann ist es nicht etwas, was nur bei mir bleibt. Das werden andere auch sehen. Und dann wird man denken, ja, warum soll ich eigentlich so sehr der Heiligkeit nachjagen? Er nimmt es auch nicht so genau. Und das ist der Anfang vom Ende. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle der Heiligkeit nachjagen. Besonders die, die schon länger dabei sind. Wir sollten umso mehr der Heiligkeit nachjagen, um ein Vorbild zu sein in der Heiligkeit. Das ist das Negativbeispiel, Esra 9, Vers 2, was die ganze Unheiligkeit dann so vermehrt hat. Am Ende haben sie über 3 Monate gebraucht, das Problem zu lösen, weil es durch das ganze Volk durchgegangen war. Und wir sind immer für irgendjemand ein Vorbild. Wir haben immer auf irgendjemand einen Einfluss, zum Guten oder zum Schlechten. Und deshalb lasst uns der Heiligkeit nachjagen und einen Einfluss aufeinander nehmen zur Heiligung und dem Herrn sagen, Herr, ich möchte nicht treulos sein gegenüber den Geschwistern. Wir haben eine Verantwortung auch voreinander, nicht irgendwie zu leben, sondern dem Herrn nachzujagen. Und das ist nicht mal eine Sache des Alters. In Timotheusbrief hat Paulus diesen jungen Bruder ermutigt und hat zu ihm gesagt, in 1. Timotheus 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen, also nicht den Ungläubigen der Welt, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Ist es nicht gut, ein Vorbild zu haben? Es ist viel wirksamer, ein Vorbild zu haben, wie nur eine Lehre. Also wenn ich dir sage, fahr mal bitte immer nach dem Tempolimit, dann wirst du sagen, ja, gute Lehre. Aber als ich mal bei jemandem mitgefahren bin, den ich kannte als einer, der das Tempolimit immer mit Toleranz ausgelegt hat, und auf einmal hatte er keine Toleranz mehr, sondern hielt sich wirklich ans Tempolimit. Dann habe ich gedacht, ich sollte mich wirklich auch ans Tempolimit halten. Das Vorbild ist viel stärker als die Lehre. Die Lehre zieht nicht so sehr. Aber wenn du jemanden siehst, der sich wirklich heiligt für den Herrn, der vorangeht mit dem Herrn, der brennt für den Herrn, willst du dann nicht auch brennen für den Herrn und vorangehen mit dem Herrn? Und das Alter spielt dabei keine Rolle. Es ist egal, ob du gestern gläubig wurdest oder vor 50 Jahren gläubig wurdest. Es geht darum, ob wir dem Herrn nachjagen und uns heiligen. Und so können wir treu sein, einer gegen den anderen. Und den Bund unserer Väter nicht entweihen. Wir wollen diesen Bund hier nicht entweihen. Wir wollen eine heilige Priesterschaft sein und wie das Wort sagt, uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns nicht Dinge tun, die Unheiligkeit fördern, sondern vielmehr der Heiligkeit gemeinsam nachjagen. Amen. So gut. Lobt den Herrn. Und dann ermutigt der Paulus den Timotheus, sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und dann sagt er, dies soll deine Sorge sein oder darum sollst du dich kümmern, darin leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar werden, aber nicht nur für ihn selbst. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Amen. So gut, wenn man Geschwister sieht, voll des Geistes, dann bekommt man einen Wunsch, selber voll des Geistes zu sein. Oder wie geht's euch in diesen Tagen? Es reizt mich immer an. Dann möchte ich von den anderen lernen. Bruder, wie bist du so gefüllt worden mit dem Heiligen Geist? Kannst du mir mal helfen? Denn ich möchte auch gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist doch so gut. Amen. Dass wir uns helfen, eine heilige Nation zu sein. Denn wir haben alle einen Vater und uns hat ein Gott erschaffen. Und dann sagt Vers 11, Juda hat treulos gehandelt, am Ende war es das ganze Volk, ganz Juda, und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt. Amen. Und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebt. Was ist das Heiligtum des Herrn heute, das er liebt? Ich lese euch einen Vers dazu vor, Psalm 16. Die Heiligen, die auf Erden sind, an mein ganzes Wohlgefallen habe, den Herrlichen, an dem mein ganzes Herz hängt, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Die Heiligen, die auf Erden sind, an denen mein ganzes Herz hängt, sagt Gott. Das ist das Heiligtum, was der Herr liebt. Und wie gehen wir mit diesem Heiligtum um? Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Wenn wir uns treffen, wir sollten uns wirklich überlegen, bevor wir den Mund aufmachen, ist jetzt das, was ich rede, ein Wort des Lebens, ein Wort der Gnade, ein Wort des Aufbaus? Oder ist es einfach das Thema, was mich gerade brennend interessiert in der Politik und in der Medizin und in der, was weiß ich, in der Finsternis und was dort noch alles getrieben wird? Und dann treffe ich Roland und dann reden wir nur darüber und danach treffe ich Johannes und rede nur mit ihm darüber. Sind sie danach geheiligt, aufgebaut, voll des Geistes? Oder grübeln sie nur und überlegen sich, ja, was soll ich jetzt machen? Und wie geht's weiter? Und dann voller Sorge verlässt mich der Bruder. Das ist nicht gut. Dann sind wir wirklich treulos. Und dann sehen wir auch nicht, es ist das Heiligtum des Herrn, das er lieb hat. Es ist keine Kleinigkeit für den Herrn, wie wir mit dem Heiligtum des Herrn umgehen. Mit den Heiligen, für die der Herr alles gegeben hat. Ich kann nicht irgendwie mit meinen Geschwistern reden und irgendwas mit ihnen machen. Und am Ende ziehen wir uns gegenseitig nach unten anstatt nach oben. Das soll so nicht sein. Epheser 4 ist ein positives Wort darüber. Und das ist, braucht eine Übung. Wenn wir das Heiligtum des Herrn wirklich lieben, wie er es geliebt hat und liebt, dann sagt der Herr, dann soll kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommen. Wollen wir das mal üben? Ein Tag lang hier kein faules Wort aus unserem Mund kommen zu lassen. Und dann den nächsten Tag weiter. Kein faules Wort, kein schlechtes Wort aus unserem Mund zu kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Man kann mit wenigen Sätzen viel Gnade bringen, aber dafür muss man natürlich selbst auch Anteil an der Gnade haben. Wenn ich gefüllt bin mit Unrat, dann rede ich über Unrat. Aber wenn ich gefüllt bin mit dem Heiligen Wort und dem Heiligen Geist, dann gibt es auch einen Weg, Worte der Gnade auszuteilen. Amen. So, dieser Weg der Heiligung, dieses Aufeinanderachten, das Heiligtum des Herrn zu lieben, es fängt mit meinem eigenen Zustand an. Und dieses Wort im Maleachi ist mir wirklich eine Warnung, nicht irgendwie zu leben, sondern zu achten, was der Herr liebt und sich gut darum zu kümmern. Und sogar noch ein stärkeres Wort hat der Herr selber, Matthäus 12, gesagt. Und das, ja, übe ich auch mehr in der letzten Zeit. Matthäus 12, Vers 36 hat der Herr gesagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Oh Herr. Dann haben wir vielleicht manchmal nicht mehr so viel zu sagen. Jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Die Heiligkeit des Herrn, das Heiligtum des Herrn ist schon was Kostbares. Und lasst uns damit auch entsprechend umgehen, wie es sich gebührt. Und üben, solche Worte der Gnade auszuteilen. Amen. Und dann der Vers 12. sagt der Herr, nochmal ein starkes Wort, der Herr wird dem Mann, der so etwas tut. Jetzt sehen wir die Konsequenzen, ja. Die Tochter eines fremden Gottes geheiratet, kurz davor, das ist auch der Punkt, den heute Morgen schon Timo viel erwähnt hat. Das hat mit der Liebe zur Welt zu tun. Wir sind ja dem Herrn verlobt und wir sollen den Herrn heiraten. Aber wenn die Liebe zum Herrn nicht mehr da ist, dann wie willst du heiraten? Macht nicht Sinn, jemanden zu heiraten, den du nicht liebst. Und zwar mit der besten Liebe. Also wenn du jemanden liebst, aber jemand anders liebst du mehr, dann heirate nicht den, du weniger liebst, dann heirate den, den du mehr liebst. Sonst das ist keine schöne Sache. Es geht wirklich um unsere Liebe zum Herrn. Und wenn die Tochter eines fremden Gottes, wer ist der fremde Gott? Es gibt eigentlich nur zwei. Den Herrn und den Teufel, ja. Und wir wollen wirklich nicht unsere Liebe für die Dinge dieser Welt, was dem Teufel gehört, rauben lassen vom Herrn, sondern den Herrn lieben. Amen. Nicht diese Welt lieben. Der Herr hat mich in diesem Jahr, an diesem Punkt stärker berührt denn je. Lieb nicht die Welt. Und wie Paulus sagte, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Und das betrifft alles. Alle guten Dinge in der Welt. Ich hatte sehr lange verschiedene Absichten in der Arbeitswelt, dieses oder jenes zu erreichen. Und das war ein Hindernis für den Herrn manchmal. Weil es zieht dann in eine falsche Richtung. Es hat nichts mit Sünde zu tun, ja. Aber doch, es ist eine Liebe zur Welt. Und irgendwann hat der Herr mir klar gemacht, die Welt ist dir gekreuzigt und du bist der Welt gekreuzigt. Wende mein Kreuz an. Weil es ist so gut, auf alle Dinge, die nicht zum Herrn gehören, das Kreuz des Herrn anzuwenden. Damit wir frei sind von diesem fremden Gott und allen seinen Töchtern, die er hat. Er hat viele. Und mit irgendwas möchte er immer unsere Liebe zum Herrn ablenken und den Herrn zu Nummer zwei machen. Aber das lassen wir nicht zu. Dafür haben wir das Kreuz des Herrn. Amen. Um den Herrn zu lieben mit unserem ganzen Herzen, mit der besten Liebe. Amen. Danke, Herr. Herr Jesus Christus, ja. Und dann, ja, wenn wir den Herrn lieben, brauchen wir seinen Umgang mit ihm. Und dann, ich lese noch Vers 12, der Herr wird dem Mann, der so etwas tut. Ja, wir sehen, die Obersten haben angefangen, dann hat das ganze Volk am Ende sich von Gott abgewendet. Aber der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, der die anderen vom Herrn sozusagen wegbringt, den wird er ausrotten aus den Zelten Jakobs. Und dann heißt es hier, was sich regt und redet, aber wir haben es aufgeschrieben, es heißt auch, der, der wach ist, also der Lehrer und der, der erkennt, der Schüler, der zuhört, der lernt von dem Lehrer, die wir da ausrotten, auch den, der dem Herrn der Heerschare eine Opfergabe darbringt. Oh Herr, das ist ein ernstes Wort, ausrotten. Und was heißt das für uns, ja? Und mir kam dazu Lukas 12, Vers 45 bis 46. Da heißt es, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, treulos zu sein gegenüber dem Heiligtum des Herrn. Anstatt Speise zu geben, fängt man an, die Heiligen zu schlagen und zu kritisieren und viele Schwierigkeiten zu bereiten für die Geschwister durch sein Verhalten. Das ist nicht schön. Was wird geschehen? Und auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Das heißt gleichzeitig die Welt zu lieben und in der Welt seinen Genuss zu haben. Dann wird der Herr jenes Knechtes, das ist also ein Gläubiger, an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn entzwei hauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Und das ist ausrotten. Er wird ihn entzwei hauen. Das Das ist wirklich eine Konsequenz, wenn ich im Haus des Herrn nicht auf den Herrn und meine Beziehung zu ihm achte und auf den Dienst. Am Ende dann kann es wie Malachi 2, Vers 12 kommen, der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten. Wird der Herr uns in zwei hauen. Das ist nicht gut. Viel besser ist der Knecht, der davor steht. Vers 42. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter? Das wollen wir sein, treu. Wieder kommt dieses Wort treu vor. Malachi 2 steht mehrfach dieses Wort treulos. Und hier erwähnt der Herr wieder das Wort treu. Und es ist so gut, dem Herrn zu sagen, Herr, ich möchte ein treuer Diener sein, ein treuer Priester sein. Ja, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird. Und was soll er machen? Damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt. Und dieser Punkt der Speise, der ist sehr wichtig. Wenn es mit der Heiligkeit und mit dem Vorangehen und mit der Liebe zum Herrn abwärts geht, dann würde ich sagen, ist vielleicht der Hauptgrund oder der Punkt, woran es wirklich liegt, ist, dass die Speise fehlt. Die geistliche Speise. Wenn mein geistliches Leben schwach ist und krank und ich merke, wie ich so viele Schwierigkeiten habe, mit dem Herrn voranzugehen, dann ist eine gute Frage zu stellen, die, Herr, wann habe ich dich das letzte Mal gegessen? Und wie viel habe ich dich gegessen? Und wann habe ich mir das letzte Mal Zeit genommen, dich wirklich zu essen in deinem Wort und im Geist und im Gebet? Das Wort Gottes ist nicht zuerst zum Studieren und zum Predigen da. Wir reden zwar hier über das Wort, aber das ist nicht das Erste, was wir mit dem Wort tun. Das Erste, wofür das Wort Gottes da ist, ist zum Essen. Halleluja. Glaubt ihr das? Ich lese mal einen Vers von Jeremia 15, Vers 16. Das ist so ein Weg, treu zu sein und den Herrn zu lieben. Jeremia 15, Vers 16. Wie blieben die Propheten treu? Wie konnten sie in wirklich extrem schwierigsten Umständen treu bleiben? Jeremia 15, Vers 16 sagt Jeremia, und der hatte ein schweres Los. Als ich deine Worte fand, da studierte ich sie und lehrte sie. Da verschlang ich sie. Amen. Habt ihr Hunger nach dem Wort des Herrn? Warum lesen wir das Wort? Wie kommen wir zum Wort? Wie gehen wir mit dem Wort und mit dieser Zeit hier um? Was machen wir mit Malachi? Die Brüder haben diesen Tagen öfters gesagt, man kann gar nicht so viel immer drüber sagen, aber geh mal hin und iss dieses Wort in dich hinein. Das hat der Herr zu Hesekiel gesagt. Menschensohn, nicht studiere jetzt die Schriftrolle, sondern iss diese Rolle. Und der Herr zum Daniel im Buch Offenbarung, iss diese Buchrolle. Und dann wird es süß im Mund und bitter im Magen. Dann wirkt es. Ein Bruder hat nach der zweiten Versammlung der Konferenz gefragt, was soll er jetzt machen? Er hat das Wort gehört, er will es leben, aber wie soll er es leben? Er möchte das erfahren, was er geschmeckt hat, weil es war süß in seinem Mund wie Honig. Die Antwort ist, iss dieses Wort täglich weiter. Bleib am Essen, nicht nur am Nachdenken über die Konferenz, die mal war, sondern nimm noch einmal Malachi. Das war meine Vorbereitung für heute Abend. Ich habe einfach Malachi 2, Vers 10 bis 12 gegessen, gekaut, gebetet, dem Herrn gesagt, Herr, was ist dieses Heiligtum des Herrn heute? Zeig mir, wo bin ich treulos? Was heißt es, treulos zu sein, einer gegen den anderen? Sprich zu mir darin, in unserem Leben, in meinem Leben. Es ist nicht nur beten, lesen und 10-mal wiederholen, das wird uns nicht viel helfen, glaube ich. Das haben wir schon gesehen in unserer Geschichte. Das hat nicht geholfen. Am Ende war es furchtbar unheilig. keine Spur mehr von Heiligkeit, sondern wir müssen das Wort des Herrn so essen, dass es bitter wird in unserem Magen, dass es wirkt und eine Kraft entwickelt, die uns reinigt von innen heraus, die uns dazu bringt, den Herrn zu lieben und seinen Vorsatz zu lieben. Oh Herr, deshalb Knechte zu sein, der Speise gibt. Amen. Aber Speise zu geben, muss man erstmal selber essen. Ein guter Koch, der ist immer auch einer, der selber gut genährt ist. Das habe ich oft gesehen. Und so ist es. Das ist wirklich so ein Weg. Und das sollen wir nicht locker nehmen. Welche Kammer hat der Tobia bekommen? Die Kammer, wo die Speiseopfer waren. Da ist er reingezogen. Am Ende, den Teil hast du jetzt nicht mehr erwähnt heute Morgen, ja, mit Nehemia 13. Was hat gefehlt? Die Speise für die Leviten. Das war noch der eine Punkt, gell? Die Speise für die Leviten war weg. Und wenn die Speise fehlt, wo gehen die Leviten hin? Irgendein Geschäft. Dann sind sie auf Äcker gegangen, allem anderen nachgegangen, dem die anderen auch nachgehen. Und so ist es. Herr Jesus Christus, lasst uns immer mehr noch den Herrn essen im Wort. Immer reicher werden in unserem Essen des Herrn im Wort. Ich habe in diesen Tagen wirklich dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte lernen, Maleachi zu essen. Wir haben so viel darüber gehört, aber es wirkt noch nicht so stark nur, wenn du es hörst und schmeckst. Es wirkt dann, wenn du selber zum Herrn damit gehst und dann mit ihm drüber handelst und redest und dem Herrn sagst, Herr, gib mir jetzt Verständnis. Gib mir jetzt den Geist des Rates. Zeig mir, wo bin ich treulos? Wie kann ich treu sein? Herr, zeig mir, wo habe ich eine Tochter eines fremden Gottes geheiratet? Das ist ein anderes Essen. Das ist nicht nur Amen, die Tochter, Amen, eines fremden Gottes, Amen. Wenn du das machst, ich weiß nicht, ob du am Ende Licht darüber bekommst, ob du die Welt liebst oder nicht liebst und wo genau und was. Das wird nicht helfen. Sondern dieses Wort wirklich zur Speise werden zu lassen, dass es bitter wird in unserem Magen und dann rettet es uns von allem, was da steht. Herr Jesus Christus, ja, diesen Fehler wollen wir nicht machen von Nehemia 13. Am Ende gibt es keine Speise mehr. Dann ist Ende. Und deshalb in Maleachi 3 kommt wieder dieser Segen. Ich lese ihn jetzt vor, weil wir gerade drüber reden. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, Maleachi 3, Vers 10, damit Speise in meinem Haus sei. Amen. Wir wollen wirklich zum Wort kommen und den Herrn darin essen. Amen. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, wenn die Speise da ist, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch einen Tropfen Segen geben werde. Nein, und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. So kommt der Segen des Herrn, so kommt die Fülle des Herrn. Und das ist wirklich so kostbar. Damit der Herr dieses Heiligtum bekommt, das er liebt. Und diese heilige Priesterschaft. So dank dem Herrn, ja, dieses Wort von Maleachi ist praktisch, wenn wir mit dem Herrn darüber beten, reden, kauen und es uns einverleiben, bis es unser Leben ist. Und einander Vorbilder sind in der Heiligkeit, damit der Herr mit uns noch schneller vorangehen kann. Gemeinsam geht es schneller. Wenn wir einer gegen den anderen treu sind und solche Diener sind und nicht treulos. Dank dem Herrn. Amen.
Danke, Herr, für das Heiligtum, das du lieb hast. Amen. Halleluja. Mach uns alle zu treuen Priestern. Wie viel Speise haben und wie viel Speise austeilen. Amen. Damit dein Haus gesegnet ist. Amen.
Könnt ihr jetzt noch nach zwei langen Mitteilungen oder sollen wir Schluss machen?
Speise gibt es immer noch.
Ich wollte zuerst, ich habe mich den Herrn gefragt, soll ich mitdienen am Wort? Aber ich habe gemerkt, ich bin gerade mit den vier Kindern so eingespannt, dass ich gar keinen Freimut hatte. Aber die Brüder haben mich gefragt, jetzt wenn es über das Anliegen des Herrn geht, dass ihm die Ehe so wichtig ist, ob ich da nicht aus der Erfahrung auch mitteilen möchte und könnte. Und der Herr hat mir auch ein Anliegen gegeben für die Ehe, wie wir es gelesen haben in Maleachi. Gott hasst die Ehescheidung, aber er hat sie zusammengefügt. Er hat Mann und Frau zusammengefügt zu einer Einheit. Und wir haben ja das schon gelesen, den Vers. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Weil Gott diese Ehe, die Liebesbeziehung so wichtig ist. Und eigentlich zeigt es auch, dass das Wesen der Liebe ist, kommt erst zum Ausdruck durch die Beziehung. Liebe ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Ich kann nicht sagen, ich bin voller Liebe oder ich liebe. Man wird immer fragen, wen liebst du oder was liebst du? Oder wenn ich sage, ich werde geliebt, ist auch immer die Frage, von wem werde ich geliebt? Gott ist Liebe, es ist sein Wesen. Und wir lesen ganz am Anfang in der Bibel in 1. Mose 1, in Vers 26, da sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das heißt, Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Gott ist in sich selber Vater, Sohn und Geist. Und wir können in Gott die vollkommene Liebe sehen. Weil Liebe braucht ein Gegenüber. Und der Mensch ist auch im Bild Gottes geschaffen, als ein Gegenüber für Gott. Und Gott möchte die Gemeinde, sie ist ein Gegenüber für Christus. In der Ehe, der Mann bekommt ein Gegenüber, die Frau. Und auch im Familienleben sehen wir, es gibt Eltern und Kinder. In all diesen Beziehungen, wir sehen, es braucht das Gegenüber, an dem die Liebe tatsächlich auch sichtbar wird. Wie hat uns Gott seine große Liebe bewiesen? Indem Christus für uns starb. Es war ein Dienst, es war Christus für die Menschen. Das heißt, immer wenn es ein Gegenüber gibt, dann kommt die Liebe wirklich zum Ausdruck. Und an der Ehe soll sich die Liebe von Christus zu der Gemeinde widerspiegeln. Wir lesen das in Epheser 5. Und es steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst als eine herrliche Gemeinde darstellte, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei. Woran sehen wir, wie sehr Christus die Gemeinde geliebt hat? Wie können wir heute in dieser Welt sehen, wie sehr Christus die Gemeinde liebt? Wir sehen diese Liebe anhand der Ehe, anhand von der Liebe zwischen dem Mann zu der Frau. Daran soll man die Liebe, die Christus für die Gemeinde hat, sehen. Und ich habe mich gefragt, wie sehr liebe ich meine Frau? Wie sehr gebe ich mich für sie hin, damit sie schön und herrlich dasteht? Und in der Ehe kann man die Liebe wirklich in allen Bereichen sehen. Man kann sie sehen, wie Mann und Frau im Geist eins sind, in der Seele und im Leib. Habe ich ein freundliches Wort für meine Frau? Oder haben wir nur eine Zweckgemeinschaft? Oder rufen wir uns kurz zu, was wir kurz brauchen oder was der andere machen soll? Oder haben wir dieses freundliche Miteinander, wie wir gehört haben beim George? Das ist auch ein Vorbild für die Kinder, wie ich mit meiner Frau rede. Und bei Isaac und Rebekka konnte Abimelech sehen, dass sie Ehepartner sind, weil Isaac die Rebekka liebkoste. Und es ist auch wunderbar, wenn wirklich auch da die Liebe zu sehen ist. Und wenn man anhand der Ehen etwas davon sieht, wie sehr Christus die Gemeinde liebt. Und ich möchte auch noch etwas über das Familienleben sagen. Wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, steht das Familienleben im Gegensatz zu Gottes Reich. Da wurde vorhin auch schon kurz eingegangen. Wenn wir denken, wir tun uns um die Kinder kümmern und wenn die endlich schlafen, dann können wir was für das Reich tun, dann leben wir den Großteil unserer Zeit nicht für das Reich. Aber es stimmt nicht. Im Familienleben dienen wir Gott. Wir hatten auch heute Morgen schon gehört, wenn die Gedanken bei der Arbeit oder Familie sind, ist es fast unmöglich, Gottes Sprechen zu hören. Aber ich denke, auch im Familienleben kommt es so sehr auf die Haltung an. Wo sind meine Gedanken im Umgang mit meinen Kindern? Frage ich den Herrn, wie soll ich den Kindern etwas von ihm weitergeben? Wir können auch darin sehr viel dem Herrn dienen und auch für das Reich investieren. Manchmal denkt man, das Familienleben ist einfach nur eine Beschränkung. Man hat viele Freiheiten nicht mehr, die man davor hatte. Man muss manche Dinge unter schwierigen Umständen tun. Unter Geschrei oder die eigenen Bedürfnisse werden nicht erfüllt. So ging es mir auch, als ich das Wort vorbereitet habe. Als ich angefangen habe, ging auf einmal ein riesiges Geschrei los. Dann habe ich innerlich gebetet und habe gesagt, Herr, bring auch wieder Ruhe jetzt hinein. Und der Herr hat es auch gehört, er hat wieder Ruhe geschenkt, sodass ich weiter vorbereiten konnte. Ist das alles eine Einschränkung? Ja, es sind Einschränkungen für mein Fleisch, für mein Selbst. Aber wo werde ich so gemahlen, wenn ich lerne, im Familienleben vorzustehen geistlich, wenn ich auch mit den schwierigen Umständen umgehe und da im Herrn reagiere? Wir werden wirklich viel gemahlen. Es gibt viel Potenzial, feines Mehl zu gewinnen. Und auch wenn wir denken, wir wollen so frei sein, dann sagt Paulus in 1. Korinther 7, dass er als freie Berufene ein Sklave Christi ist. Das heißt, wir sollen so oder so lernen, nicht in unserer Freiheit uns wohlzufühlen und aufzugehen, sondern in allem dem Herrn zu dienen und in der Abhängigkeit zu sein als seine Sklaven. Was mich auch wirklich neu angesprochen hat, wie diene ich dem Herrn? Wir haben gesagt, wenn wir dienen, wir sollen nicht religiös sein. Es war der Weg, gehen wir nach rechts oder nach links. Wenn wir nach links gehen, sind wir zu lässig. Wenn wir nach rechts gehen, dann sind wir religiös. Und das hatte Timo gesagt, der Religiöse, der macht viele Dinge, aber sein Herz ist nicht voll dabei. Und das habe ich gemerkt, wenn ich mit meinen Kindern umgehe, die sind immer so empfindsam für mein Herz. Sie merken sehr schnell, ob ich mit ihnen rede, nur weil ich es eben jetzt formal richtig sage, oder ob mein Herz dahinter steht. Das spüren die Kinder sehr deutlich. Das heißt, durch den Umgang mit den Kindern habe ich immer Herzensprüfer vor mir, die mich prüfen, mache ich das, was ich tue, mit ganzem Herzen oder mache ich es nur halblebig. Und so hilft wirklich das Familienleben, dass ich lerne, völlig frei, völlig für jemand anderes mich einzusetzen, zu dienen, zu investieren und mein eigenes Selbst hinten anzustellen. Was kann ich von den Kindern lernen? Jesus sagt ja in Matthäus 18, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Könnt ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Die Kinder sind Beziehungsgeschöpfe. Sie verlangen nach der Nähe der Eltern. Besonders die Säuglinge, ich habe ja gerade zwei 6 Monate alte Säuglinge, die sitzen auf dem Boden, die schauen zu mir, und die wollen gern, dass ich ihren Blick erwidere. Und wenn ich sie anschaue und mit ihnen rede, dann geht ihr Herz auf und sie freuen sich. Und da zeigt mir wirklich, die Kinder, die zeigen mir eigentlich, wie Beziehung aussieht. Kann ich heute noch so Beziehung leben? Verlange ich nach der Nähe? Oder bin ich mit mir ganz allein zufrieden und die anderen nerven mich sogar? Ich merke, ich muss wirklich wieder lernen, wirklich auch ein Herz zu haben für den anderen und Beziehung zu leben. Wir haben auch gesehen, der Teufel versucht ja, Familie zu zerstören, auch durch den Medieneinfluss. Die Smartphones unterstützen häufig diese Isolation, dass wir uns um uns selber drehen, aber der Kontakt zum anderen gar nicht mehr stattfindet. Ich merke das auch mit meinen Arbeitskollegen. Wir haben Meetings, die sind sehr formal korrekt, aber irgendwo fehlt die Liebe. Es fehlt wirklich das Herzliche, dass man menschlich gesehen auf den anderen eingehen kann und dass man auch merkt, der andere ist mir wichtig. All diese Dinge kann der Herr uns wirklich lehren, im Gemeindeleben, aber auch sehr stark im Familienleben. Und so gibt es viele Eigenschaften, die wir wirklich auch in diesem Leben mit den Kindern, mit dem Ehepartner lernen, die sind für das Reich wichtig. Aber egal, wo wir stehen, sind wir jetzt in der Familie, sind wir Single, sind wir verheiratet, wir haben alle irgendwo Herausforderungen, Versuchungen, Schwierigkeiten. Und in allem müssen wir wirklich lernen, auf den Herrn zu schauen. Und dort, wo wir sind, dort, wo wir auch vor Herausforderungen stehen, dass wir sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich möchte in dieser Sache jetzt dich gewinnen und mit dir leben. Und das ist ganz egal, in welchem Familienstand oder so wir sind. Wir brauchen alle in gleicher Weise viel Errettung vom Herrn und wollen ihn gewinnen. Amen.
Benutze alle unsere Lebensumstände, um uns zuzurüsten für diesen wunderbaren Dienst in deinem Hause. Alles soll dazu dienen, dass wir vorbereitet sind für dein Kommen, um dir zu dienen. In der Schrift ist es sogar eine Voraussetzung für einen Vorsteher der Gemeinde, dass er weiß, sein eigenes Haus gut zu versorgen. Für die Familie definitiv sehr wichtig. Ja. Sonst, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das funktioniert nicht.
Bitte Mikrofon benutzen.
Schon, ich lese die Verse vor. Amen. Aber es ist
aus, oder? Sal, 1. Timotheus 3. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde gehen? Aber muss ein
die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt in unserem Umgang miteinander. Und das ist so gesund für uns, das zu sehen, weil manchmal betrügt man sich selbst. Man kann viel reden über Heiligkeit. Man kann viel reden über Herrlichkeit. Aber wie heilig und wie herrlich wir wirklich schon sind, das sieht man wirklich am Umgang miteinander. Und deswegen danke ich dem Herrn in seiner Weisheit. In Malachi 2 gibt es diesen Abschnitt, den wir heute Abend gesehen haben, wo Gott genau diesen Punkt anspricht. Wie gehen wir miteinander um? Und ich bin wirklich ermutigt, ja, darauf noch mehr zu achten. Der Herr hat selber gesagt, daran wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Woran? Dass wir viel über die Bibel reden, dass wir viel wissen, viel Erkenntnis haben. Nein, dass wir Liebe untereinander haben. Der Herr hat selber gesagt, an unserem Umgang miteinander, und er hat die Liebe betont, die George auch erwähnt hat, da wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Menschen, die ihm nachfolgen. Und es ist so gut, wenn wir dafür sensibel sind und werden und darauf achten. Auch mit den Heiligen hier auf der Konferenz, aber alle Zeit. Ja, wie gehen wir miteinander um? Die Geschwister auch wirklich als Heilige zu betrachten. Das ist nicht nur so ein Wort, was wir benutzen sollen. Ja, die Heiligen. Das soll wirklich in unserem Bewusstsein sein. Die Geschwister sind Heilige. Und so möchte ich sie auch behandeln. Und so sehr hat zu mir heute Abend gesprochen, dieses Wort über Ehe, Familie und die Kinder. Denn es ist wirklich so, der Feind tut alles, um die Familie und die Kinder und die Ehen zu zerstören. Es war noch nie so offenbar wie in der jetzigen Zeit. Und auf der anderen Seite, warum tut der Feind das? Weil es für Gott so wichtig ist. Für Gott ist die Familie und die Kinder und die Ehe so wichtig. Und deswegen greift der Feind es so stark an. Und zu mir hat heute Abend wirklich sehr gesprochen, noch mehr meine Familie, meine Kinder zu sehen als etwas, was 100% zum Reich Gottes dazugehört. Es ist wirklich schrecklich, wenn man so eine religiöse Sicht hat. Ich bin für den Herrn, ich diene im Haus des Herrn, aber meine Kinder, meine Familie, das läuft nebenher. Das darf nicht so sein, ja. Der Vers ist ja auf dem Outline, steht der Vers von Josua, wir kennen den alle, Josua 24, Vers 15. Josua war der damalige Führer des Volkes Israel. Und der Mann war sicherlich sehr beschäftigt. Aber er hat nicht nur gesagt, ich will dem Herrn dienen. Seine Aussage war, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So wunderbar, ja. Selbst dieser Mann, der Führer des Volkes war, war sich bewusst, es ist nicht nur er, sondern sein ganzes Haus, seine Familie, seine Kinder, sie dienen zusammen dem Herrn. Und ich möchte einfach noch kurz ein persönliches Zeugnis geben. Der Herr hat wirklich in letzter Zeit meine Sicht auch für die Kinder verändert. Ich habe oft früher, wenn ich für meine Kinder und die Kinder an Zion gebetet habe, mein Hauptfokus war, dass sie gehorchen. Ich habe oft gebetet, Herr, lass lehre meine Kinder gehorchen. Natürlich habe ich auch selbst was davon, aber weil ich einfach diesen Vers kannte, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Also ist gut zu beten für Gehorsam. Und das ist auch wirklich, wirklich gut. Ja, es ist nicht schlecht dafür zu beten. Aber vor einiger Zeit hat mir der Herr gezeigt, deine Sicht für die Kinder ist viel zu begrenzt. Die Kinder sind nicht nur da, um zu gehorchen. Die Kinder sind ein Teil der Priesterschaft. Die Kinder sollen mich kennen. Und in den letzten Monaten üben wir uns zu Hause sehr oft, wenn wir für die Kinder beten, nicht nur für Gehorsam zu beten, nicht nur, dass sie feine Menschen sind, dass es läuft, sondern vor allem zu beten, Herr, lass unsere Kinder dich kennen. In Hebräer 8, da steht, was der neue Bund ist. Hebräer 8, Vers 11. Dort hat Gott gesagt, es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, und dann sagt er, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Und in letzter Zeit üben wir uns oft zu Hause, diesen Vers dem Herrn zu bringen und ihm zu sagen, Herr, du hast selber gesagt. Das gehört sogar zur Definition des neuen Bundes. Selbst unsere Kleinsten werden dich kennen. Und das hat wirklich meine Sicht erweitert für unsere Kinder. Unsere Kinder sind auch schon Priester. Sie sollen den Herrn kennen. Der kleine Samuel im Wort hat die Stimme des Herrn gehört. Und das soll auch unser Anspruch für alle Kinder in Zion sein. Und ich möchte euch auch ermutigen, nicht nur die Eltern sollen das heute Abend hören, sondern alle Heiligen in Zion. Betet für die Kinder, wirklich. Sie sind viel Angriff ausgesetzt und Gott möchte sie auf der positiven Seite heiligen und auch zu Priestern machen. Und denkt immer daran, unsere Kinder haben nicht mehr so viel Zeit wie wir. Sie haben nur noch ein paar Jahre, weil der Herr bald kommt. Und umso mehr soll unser Anspruch und unsere Sicht für sie groß sein. Wir sollen so eine Sicht haben, Herr, lass unsere Kinder dich kennen. In letzter Zeit, ich sage öfter dem Herrn in meinem Gebet, Herr, lass meine Kinder nicht nur Bibelgeschichten kennen. Es ist fein, wir lesen ihn auch jeden Abend aus der Bibel vor. Und doch sage ich dem Herrn, lass sie nicht nur die Bibel kennen, lass sie nicht nur die Geschichten kennen, Herr, lass sie dich kennen. Lass sie deine Stimme hören. Ich möchte, dass meine Söhne, egal wie jung sie sind, die Stimme des Herrn hören. Und lob den Herrn für das Wort heute Abend. Gott möchte die ganze Familie für sein Reich und die Priesterschaft gewinnen. Und lasst uns diese Vision im Herzen haben und darauf achten und dafür beten. Amen.